Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute zu Gast, Inhaber und Gründer der Firma Hypercon, Martin Peters, live aus der Podcastbox bei der ISH 25.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast und zwar live aus der Podcastbox beim ISH Festival. Und mir gegenüber sitzt Martin Peters, Dr. Martin Peters, muss ich ja sagen. Aber vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu dir, stellst dich noch einmal ganz kurz vor. Wir haben ja schon mal miteinander geschnackt, so, aber heute wollen wir mal ein bisschen über die ISH sprechen.
Gut, ja, lieber Dennis, vielen Dank. Und das Schöne ist mit diesem Doktor immer, was man sagen kann, ja, lass den Doktor gerne weg. Ich heiße Martin und du heißt Dennis und wir kennen uns auch.
Sehr gut.
Ich habe eine Energieberatung und Digitalberatungsfirma, habe lange vorher in der Industrie gearbeitet und bin natürlich hier auf der ISH immer mit den beiden Ohren unterwegs. Das eine ist, wie Digitalisierung auch im ganzen Sanitär- und Heizungsbaugewerbe um sich greift und auf der anderen Seite auch, wie wir es hinkriegen, die ganzen Ein- und Mehrfamilienhäuser und Districts halt energetisch gut mit Wärme und Warmwasser zu versorgen.
Genau, und da haben wir gestern miteinander gesprochen, also heute ist Dienstag für die ZuhörerInnen und Montag haben wir kurz gesprochen und ich habe gesagt, Mensch Martin, schau doch mal für mich. Ich komme so schlecht von der Fläche runter. Du bist gestern schon über diese Messe rüber, die ja unfassbar groß ist. Ich glaube, so viel können wir sagen.
Ja.
Und hast mal so ein bisschen die Augen und Ohren aufgemacht. Und ich habe auch gesagt, lass uns mal ein bisschen über, vielleicht auch über das neue Thema KI sprechen, was uns da so erwartet. Wir haben ja auch auf der Content Creator Stage hier nachher noch so ein bisschen Slots, was es angeht. Aber vielleicht erstmal so dein Grundeindruck. Was nimmst du mit?
Ach, der Grundeindruck, der ist ja gigantisch. Ich meine, die ISH, weltgrößte Sanitär- und Heizungsbaumesse. Und man merkt natürlich immer wieder auch, wie breit dieses Thema dann gefächert ist und wie auch die Branchen zusammenfließen. Ich meine, du siehst hier tolle Badkeramiken und eine Halle oder zwei Hallen nur voll mit Wasserarmaturen oder Kartuschen in den Armaturen. Das ist natürlich sehr spezifisch und wahrscheinlich auch mehr für Hersteller und Komponentenhersteller gedacht. Und auf der anderen Seite siehst du eben dieses große Thema der Konvergenz, also das Zusammenfließen von Energieerzeugung, Photovoltaik, Akku, Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch eben in größeren Mehrfamilienhäusern und Gewerbeeinheiten. Und das ist wie immer gigantisch, auch von der Zahl eben der ausländischen Personen. Ich meine, es gibt andere Messen, die haben eher einen regionalen Bezug, aber die ISH hat natürlich ganz klar einen internationalen Bezug. Und das sieht man an den Herstellern, die hier sind. Und das sind viele Asiaten und europäische Hersteller. Man hört eben eine Vielzahl von Sprachen, wenn man hier geht. Und es sind nicht nur die kleinen und mittleren Heizungsbaufirmen oder Sanitärbetriebe, die hier über die Messe ziehen. Das ist immer ein tolles Gefühl hier auch.
Ja, finde ich auch. Und das ist genau mein Eindruck auch auf der Bühne, wenn man aus dem Publikum mal jemanden anspricht, dann ist es häufig eben nicht deutschsprachig, sondern das Englisch, Spanisch, whatever. Das ist schon spannend. Wenn du dir heute so ein bisschen anschaust, bist ja sicherlich auch schon auf der einen oder anderen Messe gewesen. Hat sich etwas verändert, was die Flächenbespielung angeht? Das ist wahrscheinlich alles deutlich digitaler auch geworden, oder?
Ja, ich nehme jetzt zum letzten Jahr keine große Änderung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, überall gibt es große Videowände. Es gibt an einigen Ständen, das ist vielleicht ein Trend auch und der ist gut, dass man selbst einen kleinen Ausstellungsbereich hat, der zeigt, wie ökologisch nachhaltig oder eco-friendly der Messestand selbst entstanden ist. Das macht, oh, wir haben hier wiederverwendbare Materialien. Unsere Video-Wall ist besonders energiesparend. Die Leuchtmittel sind energiesparend. Also da ist so ein bisschen zu sehen, dass natürlich jede Firma neben dem ökologisch guten Produkt oder energetisch guten Produkt auch sagt, okay, wir als Firma, wir haben eco-friendly in unserer DNA, wir zeigen das auch so gut wir das können. Das sind Dinge, die kann man hier schon an einigen Ständen unternehmen. Mir fallen da gerade zwei ein. Toto, komme ich gleich nochmal drauf, das sind die mit dem Washlets, aber auch Fissmann als große Firma, nur um zwei zu nennen. Viele andere haben das aber auch.
Ja, genau. Ja. Genau, du hattest gerade eben schon gesagt, hast viel geschaut. Wenn wir uns mal so das Thema Digitalisierung, sage ich mal, anschauen, auch jetzt hier auf der Messe, das fängt ja bei A an und hört bei Z irgendwie auf, glaube ich. Also mein Eindruck ist, große Herausforderung für die Hersteller und Marken ist es sowohl im Marketing, sage ich mal, mit allen Attributionen, die es da gibt, bis hin aber eben in die Produktentwicklung rein und vielleicht sogar eigene Produkte zu entwickeln, dass das alles komplett umtreibt. Und ist das auch deine Wahrnehmung, dass es ein großes Thema geworden ist?
Mit Sicherheit. Das ist ein Riesenthema. Und ja, wir kennen das als Privatpersonen, aber auch eben als Leute, die in Firmen arbeiten. Jeder versucht, das Thema für sich zu erschließen. Der Weg, es zu erschließen, ist teilweise unterschiedlich. Immer natürlich ist man auch als Hersteller getrieben, irgendeinen Added Value zu finden für sich als Firma. Ob es dann bei den Herstellern ist zu sagen, ja, alle Geräte sind jetzt digital und vernetzt. Das kann ich dem Kunden gegenüber gut verkaufen, weil ich eben eine integrierte Energiemanagementsysteme habe. Ich kann Strom zu Spitzenlastzeiten eben nicht kaufen oder einspeisen, beziehungsweise dann kaufen, wenn er günstig ist. All diese Geschäftsmodelle, die damit aufwachsen. Auf der anderen Seite ist natürlich die komplette Vernetzung damit ein Vorteil, dass auch die Hersteller einen riesigen Datenpool bekommen können. Mhm. Wir sehen das, ganz anderes Beispiel, ich nehme es mal bei dem Automobil, bei Listen genauso. Da ist ja die Frage bei den ganzen Fahrerassistenzsystemen, wem gehören die Daten? Ist das der Hersteller? Ist das eigentlich wir als Käufer des Autos? Oder was machen wir damit? Und damit jetzt zurück zum Heizungsbau. Natürlich ist das super, wenn du viele Datenpunkte hast und kannst damit einen Mehrwert bieten als Hersteller zu sagen, ja, ich habe hier einen Preventive Maintenance, wie das so im Englischen schön heißt. Ich sehe vorher, wann dein Speicherladesystem, die Pumpe oder das Ventil kaputt zu gehen droht. Oder ich sehe aufgrund der Daten im Vorlauf, im Rücklauf, Volumenströme, dass vielleicht die Heizkurve besser angepasst werden kann, so dass man dadurch auch wiederum Energie spart. So, das ist das Versprechen, was die Hersteller den Fachpartner und den Kunden geben, den Endkunden geben. Auf der anderen Seite können die Hersteller natürlich auch sagen, ja gut, das ist ein Service, den lasse ich mir bezahlen. Ich habe also eine Wartungspauschale im Jahr allein dafür, dass ich mir die Daten anschaue. So, das sind Geschäftsmodelle, die wir in anderen Branchen sehen, die wir im Heizungsbau jetzt auch sehen, vermehrt sehen und die natürlich irgendwie auch geschickt an den Kunden gebracht werden müssen, um ihm diesen Mehrwert zu vermitteln.
Da fällt mir was bei ein, geschickt vermittelt werden. Hast du denn das Gefühl, dass das teilweise so ein bisschen auch Alibi ist, dass so kleine Sachen entwickelt werden, die eigentlich, sag ich mal, für das Kernprodukt gar nicht so entscheidend sind, sie aber tierisch promotet werden, abgefeiert werden, so als Neuheit?
Ach ja, ich glaube, das ist doch immer ganz normal dazu. Ich meine, jeder, der im Unternehmen ist, da ist Klappern gehört zum Handwerk. Und wenn ein Produkt nicht mehr revolutionär ist, sondern nur noch in kleineren Iterationsstufen besser wird, musst du versuchen, diese kleinen Stufen zu feiern.
Ja, okay.
So, und das sieht man sicherlich. Und das eine ist, und das haben ja alle verstanden, wir alle leben vom After Sales. Wir alle leben einerseits von der Marge eines verkauften Gerätes.
Du willst Power, Präzision und smarte Technik in einem Werkzeug? Dann check die Rothenberger Romax Nano bei Werkzeugstore 24. Die kompakte Hybrid-Pressmaschine ist klein, smart und ultraleicht. Gerade mal 2,3 Kilo und 37 Zentimeter lang. Und das Beste, sie ist die erste Hybrid-Pressmaschine, die zwei Presskraftstufen in einem Gerät vereint. Mit dem Smart Connectivity Konzept, Bluetooth und App arbeitest du nicht nur effizienter, sondern auch richtig komfortabel. Du kannst sogar Standardbacken verwenden oder du nutzt die bis zu 40% leichteren iJaws, um das volle Potenzial rauszuholen. Und weil die Romax Nano ihre Presskraft automatisch anpasst, schaffst du mit einer Akkuladung noch mehr Verpressung. Bei Werkzeugstore24 kannst du dir ein individuelles Set im Konfigurator zusammenstellen und dabei ordentlich sparen. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du zusätzlich eine Gratisbeigabe obendrauf. Also, jetzt vorbeischauen auf www.werkzeugstore24.de. Link und Code findest du in den Shownotes.
Aber dann ist es weg und dann ist auch der Ersatzteilverkauf oder eben der Service, den ich dazu anbieten kann, das ist das, was ich über 15, 20 Jahre dann mich an den Hersteller und an den Fachhandwerker bindet. Und jeder versucht natürlich davon auch ein Stück weit was abzubekommen. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, das wäre auch falsch. Ja. Es ist natürlich aber ganz klar, dass man eben immer so einen Lebenszyklus eines Produktes sehen muss und versucht eben anhand des Lebenszyklus möglichst auch den Kunden gut zu binden, zu beraten, aber damit eben auch Umsatz zu erzielen.
Klar, ist ja auch ein Marktdruck da. Das heißt, man muss ja irgendwo auch in Anführungsstrichen das Ding Stück für Stück vielleicht auch nach vorne bringen. Wir hatten ja auch, also bei Digitalisierung gibt es ja zum einen sicherlich dieses Thema Datenaustausch. Ich hatte gestern einen Podcast, Homematic IP, die sich ja sehr stark damit beschäftigen, okay, wie funktioniert das eigentlich? Und ich habe dann auch so scherzhaft gesagt, naja, wenn das Netz ausfällt, wenn WLAN ausfällt, dann arbeiten die Geräte nicht mehr miteinander zusammen. Da hieß es dann ganz klar, ja genau, das ist der Unterschied, dass wir uns da auch ein bisschen von frei machen. Die Geräte arbeiten auch miteinander, wenn halt in Anführungsstrichen keine Konnektierung da ist. Wie siehst du das so? Wie empfindest du den Markt? Wie sind die so aufgestellt, wenn es so um das Thema Datenhandling geht? Da ist Luft nach oben, oder?
Ja gut, jeder Hersteller hat da so seine eigene Herangehensweise und stützt sich auf bekannten Protokollen ab und adaptiert die. Und ich glaube, wir haben den Vorteil hier in der ganzen Heizungs- und Sanitärbranche, wir brauchen hier keine Echtzeitdatenfähigkeit. Ob jetzt ein Signal innerhalb von einer Millisekunde oder zwei Sekunden läuft, ist bei unseren thermischen Vorgängen völlig egal. Im Verkehr wäre das was anderes. Also da möchte ich eine Lösung nicht haben, die Absolut. Mir erst nach 5 Sekunden dann sagt, oh, ist da jetzt eine rote Ampel oder nicht. Aber deswegen ist das Thema hier nicht so gegeben. Andererseits haben wir große Herausforderungen, weil natürlich Kellerräume grundsätzlich nicht so gut im LAN oder im WLAN oder auch vor Funknetzen erschlossen sind. Aber auch da gibt es eben Standardprotokolle, die das Ganze gut betreiben. Und deswegen mit Blick auf die Firma von gestern oder andere Firmen. Das Thema, glaube ich, ist das Problem. Denn überleg mal, du hast eine Schule mit 80 Thermostatköpfen. Da möchte der Hausmeister nicht alle 2 Jahre Batterien tauschen, um dann zu sagen, ich habe jetzt ein intelligentes Heizsystem. Ja. Also da ist, glaube ich, der Game Changer, wenn du sagst, du kannst Energy Harvesting betreiben. Da gibt es auch Hersteller hier auf der Messe, die das können. Die sagen, na gut, ich tausche einfach meinen Ventilsitz und den Ventilkopf aus. Aber aufgrund eben der genutzten Wärmeenergie kann ich den Ventilkopf, den Stellmotor mit Strom versorgen. Und damit ist er erstmal autark. Das ist ein großer Vorteil gegenüber einem System, wo man eben alle 2 Jahre da die Batterien wechseln muss oder den Akku wechseln.
Und da gibt es ein paar Aussteller hier auch, die genau das anbieten.
Habe ich gestern gesehen und fand ich gigantisch gut. Ja. Denn jeder, der schon mal irgendwie im Facility Management gearbeitet hat, die haben auch alles viel zu tun und die haben auch keine Lust, da eine Tasche voll Batterien halt mit sich rumzuschleppen.
Ja, cool. Also das ist ja zumindest schon mal eine Sache, wo ich auch sagen würde, ja, das ist ein Trend. Eigentlich so ein bisschen dieses Thema Eigenversorgung, ne? Also wie kann ich meine Geräte halt irgendwie mit Energie eigenversorgen? Darüber auch noch gar nicht so tief nachgedacht.
Lass mich nochmal auf die Daten zurückkommen.
Gerne, bitte.
Weil ich glaube, wir müssen einen ganz kurzen Ausflug machen, weil natürlich KI und AI über allem schwebt. Und immer geht es darum zu sagen, gut, wir haben eben Large Language Modelle oder Machine Learning Modelle. Das ist die eine Seite, das ist so die Rechenkapazität, das künstliche Gehirn, wenn man so möchte. Aber auf der anderen Seite können diese Systeme nur dann gut funktionieren und uns gute Unterstützung leisten, wenn wir eben die guten und die richtigen Daten nutzen. Und richtige Daten sind strukturierte Daten. Ein Buch ist natürlich ein gutes Datum. Das ist strukturiert, da ist automatisch Grammatik eingebaut. Wenn man nur genug Bücher einfüttert, lernt so ein System automatisch, wie die Grammatik in einer Sprache funktioniert. Übertragen hier auf unsere Branche, können die ganzen Hersteller gut damit umgehen, wenn sie Wetterdaten und Prognosedaten haben und Daten ihrer Heizungsmaschinen, die sie auswerten und dann verarbeiten. Und das ist sicherlich ein Mehrwert, der kommen wird. Der sagt, damit kann ich noch mal ein paar Prozent an Effizienzen mit rauskitzeln. Bei der Stromvorhersage, bei der Wetterlage, bei der Vorhersage von Strompreisentwicklung an der Börse etc. am Spotmarkt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch den Fachhandwerker. Und den dürfen wir nicht ganz vergessen. Hm. Denn Handwerk, sehr pauschal gesprochen, ist ja nach wie vor nicht sehr gut digitalisiert. Hm. Aber die Fachhandwerker sind in den Häusern drin, die sehen halt neben der Heizungsanlage oder neben dem Kessel oder der Wärmepumpe, was da noch alles an Verrohrungen rumläuft, was ja auch alles mal kaputt geht, ein Speicher, ein Ventil, eine Pumpe, eine hydraulische Weiche. Und da gibt's aber dann wenig strukturierte Reparaturberichte, was denn die Personen gemacht haben. Jedes Haus sieht ja irgendwie dann anders aus und in dieser großen Variationsvielfalt sind die Datenpunkte nicht so gut. Und das fehlt wiederum dann, um strukturiert zu lernen. Deswegen, wenn man das mal weiterdenkt, ist es auch aus dem Grunde eben für Handwerksbetriebe super wichtig, dass sie anfangen, eben ihre Digitalisierung voranzutreiben, dass sie Serviceberichte erstellen, dass sie die vielleicht auch mal mit Fotos anreichern, was sie ja dann brauchen, um dem Kunden auch eine Rechnung schreiben zu können. Und das nicht nur in einem Zwei-Satz-Wort abtun, ist kaputt, jetzt ist es wieder heile oder sowas. Also da müssen alle ein bisschen mitspielen und dann aber kann eben die KI ihr volles Potenzial auch entfalten. Und
KI kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber ganz spannend mal so deine Prognose. Also es gibt ja immer noch genug Handwerksunternehmen auch, und gar nicht böse unterstellt, aber es gibt eben, sag ich mal, die Generation nicht digital, die halt sagen, ach Gott, komm, ich mache das noch 10 Jahre und ich habe das jetzt irgendwie 20 Jahre so gemacht. Ich bleibe jetzt dabei, ich habe meinen Kulli, ich habe die Formulare und so weiter und so fort. Mal so deine Prognose. Wie lange wird es noch dauern, bis der Handwerksbetrieb dann wirklich ein existenzielles Problem hat, dass er nicht mehr mitspielen kann?
10 Jahre. Ich habe aus ja. Hüfte geschossen.
Würde ich aber, wäre auch mein Bauchgefühl gewesen. Also 10 Jahre noch, aber dann ist auch wirklich vorbei, oder?
Aber ich glaube, das funktioniert ja auch. Ich meine, wir müssen Folgendes sehen. Den Handwerkstypen, den du jetzt angesprochen hast, als Phänotyp, die sind ja alle jetzt Anfang, Mitte 60. Das sind alles die geburtenstarken Jahrgänge. Bei den Babyboomern haben wir, glaube ich, 1963 so den Peak. Und wenn man da jetzt mal 63, 65 Jahre drauflegt, sind wir so in der zweiten 2020er Hälfte, wo wir wirklich dramatisch den Rückgang und die Verruhestandung von diesen Beschäftigten halt erleben werden. Gleichzeitig vollziehen sich jetzt aber die ganzen Unternehmensübergänge und wie immer, wenn du einen Laden übernimmst, dann guckst du dir erstmal, was ist gut, was behalte ich, aber was ist auch vielleicht so ein bisschen verbesserungsfähig, was mache ich? Und diesen Trend, den sehen wir ja jetzt ganz massiv. Und das Zweite, was wir ja auch sehen, ist, dass die Konsolidierung von Handwerksbetrieben vorwärts geht, dass viele sagen, ich möchte den Laden verkaufen, ich kann den gerade nicht verkaufen, ich finde keinen Käufer. Aber es gibt dann eben größere Handwerksgruppen, die sagen, ich finde deinen Betrieb interessant, du kannst damit einsteigen und es gibt eine Rückvergütung. Und dann kann ich aber mich auch zurückziehen auf Experten, die mir helfen, eben meine Digitalisierungslösung.
Genau, das ist ja auch ein bisschen, also ich glaube, wenn ich irgendwann Interesse habe, den Staffelstab zu übergeben, dann macht es ja in jedem Fall Sinn, schon heute was zu verändern. Denn ich sag mal, wenn ich in 5, 6 Jahren sage, ich möchte jetzt meinen Laden gewinnbringend vielleicht veräußern und jemand kommt rein und sagt so, in der Struktur, weil ich sag mal, so in 5, 6 Jahren sind wir ja alle noch weiter marschiert. Das darf man nicht vergessen. Wir haben ja heute schon einen Standard. In 5, 6 Jahren wird es ja nochmal ganz anders aussehen. Ja.
So, und das ist genau der Punkt. Man muss sich heute ein bisschen fit machen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, weil wenn du sagst, heute will ich einen Betrieb veräußern. Und typischerweise ist das so, da ist eben mein Material, was ich da habe, und mein Kundenstamm, den Goodwill, den ich quasi versuche, in Geldwert umzusetzen.
Ja.
Heute ist es ja fast anders. Das ist jemand, der den Laden kauft, der ist an dem Goodwill ja gar nicht interessiert. Ja, der hat genug Kunden. Der will maximal die Person haben und vielleicht nochmal den Firmenwagen. Das war's. Also das heißt, du musst heute schon irgendwie auch einen Mehrwert schaffen, den es sich zu veräußern
lohnt.
Einfach. Ja, ne? Auch nochmal ein anderes Beispiel. Bei meinen Eltern. Altes Haus, unsaniert. Ich habe lange gedacht, sollten die meine werten Herren in ein Pflegeheim gehen, dann kommt da der große Bagger, wird alles abgerissen. Aber die Eltern sind toi 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 gesund und fit und ich habe gelernt, nee, ich muss denen jetzt da eine Wärmepumpe ins Haus einbauen, auch im unsanierten Altbau geht das ja, weil ich weiß, die werden toi toi toi, ich sage das nochmal ganz bewusst, noch leben, noch gesund leben, aber ich nehme jetzt lieber die Förderung mit und weiß, meine Eltern warm und gut versorgt. Und in was weiß ich nicht wie viele Jahren kann ich das Haus dann im Mehrwert verkaufen, weil da eben die Wärmeanlage neu ist und nicht der 40 Jahre alte Ölbrenner drin. Und das ist beim Handwerksbetrieb ganz genauso. Also ja, das ist ein Thema, da muss man drüber nachdenken und da hat man jetzt sicherlich auch teilweise noch die Zeit zu. Plus ist man ja nie alleine. Man hat ja immer auch Menschen mit im Betrieb und manchmal ist es ein bisschen ne, die Bubble. Man hat die gleichen Leute eingestellt, mit denen man selbst auch denkt. Dann wird man Gemeinschaft älter und erfahren und irgendwann ist es vorbei. Oder macht er eben ein diverseres Team und sagt, naja gut, aber die Jüngeren, die digital Affineren, die bringen einen auch dazu, mal drüber nachzudenken, ob es sich nicht doch lohnt, da in die Digitalisierung einzugreifen. Auch wenn ich sage, ja, so ganz toll für mich will ich es eigentlich nicht mehr. Ich komme gut mein Leben lang ohne klar. Aber mit dem Blick auf morgen, auf den Veräußerungsteil, auf die 10 Jahre, macht es nach wie vor schon Sinn, das zu tun.
Auf jeden Fall. Wie viel KI hast du denn hier gesehen? Und die, allein die Frage, also die Frage, KI gesehen ist natürlich, wir haben auf der Bühne heute und am Donnerstag so ein paar plastische Geschichten, da bringen wir Bilder mit, da bringen wir Texte mit und können mal in einer kleinen Challenge mal abstimmen lassen, ist das echt oder ist das KI? Wie viel hast du jetzt hier wahrgenommen?
KI nimmt man ja nicht immer wahr. KI ist unter der Motorhaube oder da wird viel immer das Wort KI drauf getempelt, obwohl das keine KI ist.
Ja.
Aber ein Thema, und ich weiß nicht, ob das KI ist, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier im Podcast bringen soll oder nicht, aber ich habe gesehen, diese Washlet-Toiletten, die also quasi auch in den Teambereich da spülen, dass man da Sensorik eingebaut hat, um in Richtung Wellbeing zu analysieren. Also da wird der Code analysiert. In Farbe, in Struktur, in Beschaffenheit, in Konsistenz und dann über eine App quasi dem Nutzer dieser Toilette Hinweise gegeben, ob man doch vielleicht mehr Ballaststoffe zu sich nehmen soll oder schon ausreichend getrunken hat. Und also krass, ich glaube, jeder kann sich das jetzt ein bisschen vorstellen, ohne das jetzt zu tief zu legen.
Nee, aber es ist ja Analyse letztendlich, also das ist ja Körper BI in Anführungsstrichen und das ist ja was ja schon auch spannend ist, weil wir auf einmal da eine Überlagerung ja bekommen, hin auch wieder zum Endkonsumenten, der den Mehrwert halt auf einmal in Daten für sich sieht, ne?
Genau, da geht's um Daten, da geht's um die ganz großen Trends, Wellbeing, Gesundheits-, Self-Care und wenn man die Chance hat, das zu vermarkten, wenn sich jemand findet, der sowas kauft, dann ist das ein cooles Konzept.
Ja.
Und es wurde stark beworben und ich bin länger stehen geblieben, ich muss an heute denken, ich habe überlegt, nehme ich dieses Beispiel mit?
Oder das finde ich super, weil das ist ja, also das ist genau das, wo es dann auch am Ende des Tages sehr speziell auf der einen Seite, aber eben auch begreifbar wird, ne? So. Und wir sind ja nun mal im Sanitärbereich unterwegs, dass die Toilette eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist völlig klar. Und das, was da, dass da auch was passiert, das ist ja auch völlig klar. Ja. Aber, und das ist das Bild, das sich ja so ergibt, dass da auf einmal Daten auch vorhanden sind, die dann wieder gehandelt werden müssen und im besten Fall auch sofort analysiert werden auf Grundlage von Lernstrukturen auch einer Software. Das ist ja höchst spannend letztendlich, ne?
Naja, und genau, wo wir bei diesem Thema des Gaswasser sind, dann gilt ein anderer Spruch aus der Digitalisierung auch immer. Wenn du einen schlechten Prozess digitalisierst, hast du einen schlechten Digitalprozess. Also es geht immer zusammen. Die Daten, aber das Verständnis, wofür, welche Daten, wann, wie erhoben worden sind, wie es zusammenhängt, führt dich dazu, dass du auch deine Arbeitsprozesse überdenken kannst, auch dann einfach effizienter und schlanker arbeiten kannst und zum Glück dann eben Profi-Software hast, die für dich im Hintergrund eine ganze Menge lösen und Day-to-Day-Business abnehmen, die nicht wertschöpfend sind und die dir einfach nicht weiterhelfen.
Ja.
So.
Also von daher, Martin, das war doch ein schneller und kurzer Überblick über den ersten Tag vor Ort. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal im Gespräch. Ich finde das ganz spannend, dass wir immer uns mal wieder so austauschen, gerade so bei Events und bei Messen, dass du so ein bisschen auch vielleicht die Fühler mal ausstreckst und wir drüber reden, was du so wahrgenommen hast. Denn wie gesagt, das ist, ich glaube, die Branche ist in einem positiven Wandel, wenn es um das Thema Daten geht. Und mit deiner Expertise, die du hier mitbringst, auf jeden Fall eine absolute Bereicherung.
Lieber Dennis, immer wieder sitze ich gerne mit dir zusammen und wir tauschen uns über Sanitär und andere Digitalthemen aus. Ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Super, ich danke dir und dir noch eine hervorragende Messe.
Danke dir auch.
Danke.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.